Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich wieder einmal hier in Ihrem schönen Steinheim und im Gemeindehaus und der Ostalb sein kann. Zuerst ein paar Worte für die, die mich noch nicht kennen. Ich kann auch sagen, Sie werden mich noch kennenlernen. Viele kennen mich seit Jahren und Jahrzehnten. Der Herr Schäufele kennt sogar noch meinen Großvater von Weilheim. Und Frau Hiller, durch Jahre hindurch sind wir miteinander den Weg gegangen. Ich bin in Stuttgart aufgewachsen, war dann gerne in einigen Vikariaten und besonders interessant war für mich und hilfreich drei Jahre im Vorzimmer von Landesbischof Haug. Ich sage immer, er war der letzte Bischof unserer Kirche. Heute muss ein Bischof das Sprachrohr sein der zufälligen Mehrheit im Oberkirchenratskollegium. Der Bischof Haug konnte auch aus der Sitzung des Oberkirchenrats herausgehen und die Tür zuschlagen und das sagen, was er als Bischof für richtig erkannt hat, auch im Blick auf die geistliche Ausrichtung der Kirche. Bei ihm habe ich aber auch gesehen, was für eine große und schöne Verantwortung ist, in den Synoden der Kirche, im Parlament der Kirche mitzuarbeiten. Haug hat immer gesagt, ich wünsche mir eine starke Synode. Und so kam es, dass ich ab 65 in drei Jahrzehnten in unserer württembergischen Landessynode war und in der Synode der evangelischen Kirche in Deutschland. Und von da aus dann in die Weltchristenheit hinein, Weltkirchenkonferenzen und Kontakte mit der Lausanner Bewegung für Weltevangelisation. Ich habe zuerst ein sehr schönes Pfarramt gehabt am Ulmer Münster. Da sind unsere Kinder geboren, das sind Ulmer Spatzen, 59 bis 65, schon lang her. Und dann durfte ich 10 Jahre lang der Leiter sein in unserem württembergischen Jugendwerk, gerade in jenen Jahren, revolutionären Jahren, die besonders die Jugend ergriffen haben. Und dann 14 Jahre als Gemeindepfarrer und Dekan in Schorndorf. Eine schöne Zeit des Aufbaus, des Versuchs von Gemeindeaufbau im ganzen Bezirk, in diesen aktiven Gemeinden des Remstals. Und dann zum Abschluss berufen noch 6 Jahre, und da war ich Ihnen wieder nahe, als Prälat der Prälatur Ulm, von Ellwangen bis Bodensee und von Nördlinger Ries bis in mittleren Neckarraum. Etwa 500 Gemeinden damals, aber der Kirchenbezirk Heidenheim, ich sage das nicht einfach, weil ich bei Ihnen bin, sondern neulich habe ich es Herrn Dekan Scheidt zu seinem 70. Geburtstag geschrieben, war ein besonderes Juwel in dieser Region. Sie müssen sehen, die Prälatur Ulm besteht hauptsächlich aus neuwürttembergischen Gebieten, die erst 1802, 1810 zu Württemberg kamen. Etwa in Ulmstadt war bis 1912 polizeilich verboten, dass eine pietistische Gemeinschaft gibt. Im ganzen Oberland finden Sie kaum Gemeinschaften und darum auch kaum CVJMs, kaum lebendige Frauenkreise, kaum Gustav-Adolf-Kreise. Der Pietismus hat sich in unseren altwürttembergischen Gemeinden ausgewirkt, dass es eine Vielzahl auch von selbstständiger Kreise und verantwortlicher, ehrenamtlicher Mitarbeiter gibt. Und man merkt eben, dass Heidenheim altwürttembergisch ist und drumherum, ob das Aalen ist oder dann Ravensburg, Biberach, ganz anders geprägt ist. Für mich eine hochinteressante Zeit und jetzt seit 2 Jahren lebe ich in Korntal und bin wieder ehrenamtlicher Mitarbeiter. Freue mich deshalb, wenn ich auch zu solchen Gemeindeveranstaltungen eingeladen werde. Ich habe gerade Frau Pfarrer Taut gesagt, ich bin eigentlich gestern vorbereitet gewesen auf ein Thema in Winnenden und habe den Winnenden gesagt, ich komme 19.36 Uhr mit der S-Bahn an, dann haben die gesagt, das ist erst nächstes Jahr, am 10. Oktober. Und jetzt lassen Sie mich das Winnender-Thema nehmen, obwohl ich hier für Steinheim ein Thema ausgearbeitet habe, über das Lebensweisheiten, aber Sie haben ja Glaube, was bringt's, und da passt das Winnender-Thema viel besser dazu. Mich bewegt in den letzten Tagen sehr, lassen Sie mich einfach ein bisschen plaudern und erzählen, dass wir in einer säkularisierten Welt, wie man so sagt, leben, einer verweltlichten Welt, die von Gott nichts wissen will. Der große Schriftsteller Beckley, der letzte Woche in Ludwigsburg war, vorgestern kam es in der Stuttgarter Zeitung, ein amerikanischer Rechtsanwalt, sagte auf die Frage, ob er an Gott glaubt, nein, ich glaube nicht an Gott, ich bin Atheist. Wenn es einen Gott gäbe, dann wäre er ein Monster, dass er dies alles zulässt, was auf unserer Erde geschieht. Ich weiß gar nicht, ob Gott zuständig ist. Er lässt uns Menschen laufen. Dass jährlich 300.000 Kinder, die so schön sind wie Sie und ich und so gerne leben würden wie Sie und ich, schon aus dem Mutterleib abgesaugt werden, da ist der Gott nicht dafür zuständig, wie die irrt. Dummheiten machen, so wie ihr Juden vergast habt, dürft, wenn ihr in Schuld geraten wollt, dürft ihr es. Aber bloß dieser Beckley sagt, ich glaube nicht an Gott, es wäre ein Monster, wenn er das zulässt. Er stellt offenbar sich einen Gott vor, der überall sagt, das gibt's nicht. Und trotzdem sind alle seine Bücher voll mit Themen, die eigentlich kreisen um Schuld, um Erlösung. Ich habe immer den Eindruck, unsere moderne Welt will nicht an Gott glauben, aber sie wird immer wieder von den Grundfragen eingeholt, die eigentlich letztlich mit Gott zu tun haben. Und wir sollten viel mutiger sein, den lebendigen Gott zu bezeugen. Denn das Fragen, das Schreien nach Erlösung ist eindeutig. Jetzt nehmen Sie nur einmal das, was wir vor einigen Wochen erlebt haben, als die Princess of Wales, die Prinzess Diane, in jenem Tunnel in Paris zu Tod gekommen ist. Was da plötzlich in unserer Gesellschaft deutlich wurde, dass diese Frau nicht bloß eine Regenbogengöttin war, also eine Göttin der Regenbogenpresse, sondern alles, was geschrieben wurde, gesagt wurde, das Meer von Blumen, das niedergelegt wurde, machte eigentlich deutlich, dass mit dieser Prinzessin Vorstellungen, Motive verbunden waren, die eigentlich dem Herrn Jesus gebühren. Vom königlichen Heimathaus verstoßen. Er erniedrigte sich selbst. Man könnte ja auch ein Märchenmotiv sagen, die böse Schwiegermutter, die Königin, nicht? Aber es sind religiöse Motive gewesen, die sich um die Armen annimmt. Zwar gibt sie nicht ihr letztes Hemd, aber immerhin ihre abgelegte Garderobe für die Armen. Sie wird gejagt, aber sie hat den Mut, auch den Schleier vom verehrten Königshaus zu reißen, so wie Jesus den Pharisäern und Schriftgelehrten die Scheinheiligkeit vom Gesicht gerissen hat. Und schließlich stirbt sie ihm als Opfer in der Gosse gejagt. Und nach 4 Tagen kommt mit Elton John und Westminster Abbey und in einem Meer von Blumen. So was wie eine Auferstehung. Sie bleibt unsere Princess Diana. Sie merken plötzlich, der Mensch, das Volk, wir kommen gar nicht ohne religiöse Vorstellungen aus. Und wenn wir nicht an Gott und Jesus glauben, dann projizieren wir sie auf einen armen, schwachen Menschen, der viel Schweres erfahren hat, aber auch eigensinnig war. Unsere Welt ist voll mit religiösen Heilsvorstellungen. Nicht bloß bei den Schriftstellern, die sich religiöse Thematik zum Ziel gesetzt haben. Einst Gertrud von Lefort, aber auch Georg Bernanos, Graham Greene, Ina Seidel, Luise Rinser. Es hat einmal Heinrich Böll gesagt, ich bin durch und durch Christ, dieser katholische Schriftsteller in Köln, aber ich möchte kein christlicher Schriftsteller sein, sondern ich möchte Schriftsteller sein, und wenn da und dort etwas durchdringt, von meinem Glauben ist recht, aber ich würde mich in ein Korsett begeben, in eine Zwangsjacke, wenn ich jetzt total Gemeindeblattartikel schreiben müsste. Ich muss der Kunst leben. Diese Spannung hat eigentlich vielleicht am deutlichsten Jochen Klepper zum Ausdruck gebracht, der mit seinem Roman Der Vater wohl die Geschichte des Soldatenkönigs und seines Sohnes, des späteren alten Fritz, gezeichnet hat, aber im Grunde genommen in diesen Roman hineingezeichnet hat, das Leiden des Vaters um den Sohn. Und der Sohn, der erst hineinfinden muss in den Gehorsam gegen den Vater, im Grunde genommen ein durch und durch biblisches Thema. Und er hat im Gespräch mit Reinhold Schneider, dem großen katholischen Schriftsteller, das immer wieder gesagt, ich kann eigentlich nur der Kunst leben, der Schriftstellerei. Und wenn da immer etwas durchblitzt von meinem Glauben, von dem, was mich bewegt. Jochen Klepper hat ja jeden Morgen ein paar Gedanken zur Herrnhuter Losung niedergeschrieben, als eine Art Schreibübung. Wenn da etwas durchblitzt von dem, was mich zutiefst bewegt, ist recht. Aber ich möchte nicht in erster Linie christliche Schriftstellerei machen. Also wenn das schon bei diesen Schriftstellern eine Spannung ist, dann darf es uns nicht verwundern, dass die große Literatur der ganzen Weltgeschichte eigentlich im Grund genommen immer wieder zutiefst religiöse Themen aufgenommen hat. Angefangen von Homers Odyssee. Da könnten Sie auch drüber schreiben, die Choralstrophe, ich wandre meine Straßen, die zu der Heimat führt. Die Sehnsucht nach der Heimat. Oder ein Tag, der sagt es dem anderen, mein Leben sei ein Wandern zur großen Ewigkeit. Sie müssen bloß mal sehen, was in der großen Literatur für große Sehnsüchte sich zu Wort melden. Goethes Faust beginnt mit dem Vorspiel im Himmel. Warum denn? Er könnte doch das Ringen Faust schildern. Und dann kommt plötzlich der Satan, der Versucher. Große Literatur hat immer bewegt die Thematik, die heute ungeheuer lebendig ist. In Korntal und Stuttgart sind bei der S-Bahn-Werbung jetzt die Plakate aufgehängt für Pro Christ. Eins dieser Plakate am Korntaler Bahnhof, Gott ist stark. Klein darunter, warum sollen wir bei ihm nicht schwach sein dürfen? Und schon 2 Stunden, nachdem es hing, war dieses große, großgedruckte Gott ist stark, mit Filzstift durchgestrichen, der Teufel ist stark. Treibt Leute um, die am Korntaler Bahnhof sind, im frommen Korntal, ob Gott stark ist oder der Teufel stark ist. Ich habe oft den Eindruck, die Thematik, die in unseren Tageszeitungen verhandelt wird, die das Religiöse weithin ausblenden. Die Kirche kommt bloß vor, wenn es irgendwo Krach oder Stunk gibt. Gehen am Wesentlichen vorbei von dem, was Menschen wie wir vielleicht noch empfinden und Schriftsteller erst recht. Dostojewski, sein großer Roman Schuld und Sühne. Wolfgang Borchert, der Nachkriegsliteratur. Draußen vor der Tür. Ich habe bis in die Worte hinein. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Oder die, die zwar zum Mahl geladen sind, die Jungfrauen, die Törichten, anklopfen. Herr, tu uns auf. Sind draußen vor der Tür. Also, ich möchte Sie mal einfach auf die Fährte setzen, dass Sie dem nachgehen, wie oft in guter, moderner Literatur eigentlich das Grundthema ist, Schuld, Verhängnis, Gnade, Erlösung. Gehen Sie einfach mal selbst auf die Suche. Als wir vor 2 Jahren in Korntal eine Wohnung angeboten bekamen, wir waren dankbar dafür. Es ging uns beim Eintritt in den Ruhestand so ein bisschen wie dem Abraham. Er geht aus deinem Vaterland, deiner Freundschaft, und er wusste nicht, wo er hingehen sollte. Ich bin kein richtiger Schwabe. Ich habe keinen Quadratmeter Boden zu eigen, kein Gütle und kein Häusle und keine Eigenliegerwohnung. Da haben die Korntaler gesagt, komm zu uns. War schön. Auch deshalb, weil wir in der beengten Wohnung plötzlich gar keinen Fernsehapparat mehr brauchten und uns nicht überlegen mussten, wo wir den aufstellen. Denn in Korntal gibt es verschiedene Ecken, die nicht verkabelt sind. Und Korntal liegt wirklich so im Tal, dass man also Spezialschüsseln brauchen würde, um ein Fernsehprogramm zu empfangen. Also waren wir ohne Fernsehen und haben das auch in der neuen Wohnung, wo wir jetzt inzwischen umgezogen sind, die zwar verkabelt ist, weggelassen. Weil wir gemerkt haben, wie viel Zeit wir vertun durchs Fernsehen. Wir meinen zwar, wir würden bloß so geschwind Peter Hane guten Abend sagen und danach noch ein bisschen zugucken und um 22:30 ins Bett, gell? Das Fernsehen wäre schlecht gemacht, wenn man nicht schwer tun würde, den Ausknopf zu finden. Meinen Kindern habe ich zwar einen Klebestreifen im Fernsehen gemacht, auf dem stand, muss es sein? Fragezeichen. Aber seitdem wir keinen Fernseher mehr haben, meine ich, wir haben nach wie vor, werden wir über die Weltgeschichte informiert durch die Zeitung. Und wir haben unheimlich viel Zeit für Menschen, für Briefschreiben und zum Lesen. Gute Literatur. Ich bin vielleicht der beste Kunde in der Stadtbücherei Korntal. Und lese mich durch all die moderne Literatur hindurch. Darf ich Ihnen bloß ein paar Beispiele davon sagen, so was ich gefunden habe. Ich habe gesagt, ich möchte mit Ihnen plaudern, dass Sie merken, was heute durchdringt, was Thematik ist in der modernen Literatur. Aber nochmal zurück zum Fernsehen. Im Grund genommen müsste es uns doch erschreckend aufstoßen, dass 90% dessen, was dort produziert wird und ausgestrahlt wird als Einheitsbrei vom Hilfsarbeiter bis zum Professor, von Schuld, Gemeinheit, Ehebruch, Untreue, Mord handelt. Wir haben eine Unterhaltung draus gemacht, aus dem, wo wir eigentlich aufschreien müssten. Wer holt uns denn aus dem ganzen Dreck heraus? Stattdessen, vielleicht ist Ihnen das auch schon aufgefallen, haben wir Nachmittagssendungen von Fliege bis Moser, Meiser, die Ersatz sind vom modernen Beichtstuhl. warum ich von der Fresssucht nicht loskomme, warum ich von der Magersucht nicht loskomme, warum ich von der Pornografie nicht loskomme, warum ich zum 5. Mal verheiratet bin und immer noch unglücklich. Die Menschen, jetzt darf ich mal so hart sagen, kotzen sich in aller Öffentlichkeit aus. Und Herr Fliege sagt, danke, ja, könnten Sie uns vielleicht doch noch sagen, wie das war. Kein Wort, dir sind deine Sünden vergeben. Keine Frage, tut dir's denn leid, wie kommst du denn durch? Wir haben eine Beichte, die keine Beichte mehr ist, die im Grunde genommen bloß noch der Bevölkerung sagt, das ist eigentlich unnormal, wenn du nicht entweder magersüchtig oder fresssüchtig bist. Das ist eigentlich unnormal, wenn du noch nach 40 Jahren mit der gleichen Frau verheiratet bist. Es ist eigentlich unnormal, wenn du nicht wegen irgendwas einmal den Pappdeckel abgenommen bekommen hast. Aber bei Ihnen kriegt man schnell abgenommen. Also zu meiner Frau vorher gesagt, wenn man hier durch ihre Gegend fährt, da sind überall die schönen Ampeln, da fährt man schon vorsichtig. Aber verstehen Sie, es wird die Sünde zum Normalfall gemacht. Und trotzdem ist es doch bei dem allem so, wie wenn man einen hohlen Zahn hat. Ich weiß nicht, ob Sie es gehabt haben, wenn die Krone rausgebrochen ist oder die Füllung. Man denkt zwar, Zahnarzt muss ich nicht gleich, aber die Zunge macht dauernd an der kranken Stelle rum. Erinnert euch dauernd? Ja doch. Das wäre eigentlich dran. Ich halte den ganzen Fernsehbetrieb, den ganzen Betrieb der modernen Literatur dafür, dass Sie merken, da stimmt was in unserer Gesellschaft, mit meinem Leben nicht. Aber zum Arzt muss ich noch nicht, ist noch nicht nötig. Das kriege ich selber hin. Bis einmal die Not so weit ist, dass Menschen schreien. Und helfen Sie dazu mit, Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die seelsorgerliche Begabung hat, Ihren Pfarrerinnen und Pfarrern, dass sie Zeit haben für Seelsorge. Normalerweise geht es bei einem Pfarrer erst nach 4, 5 Jahren los, wenn mal Vertrauen gewachsen ist. Aber dann, wenn die Ersten gekommen sind zur Seelsorge, und wenn man fragt, was wollen Sie beichten? Ja, wie macht man das? Jetzt wollen wir miteinander beten, dass der Jesus da ist und sie sagen ihnen, was ihnen auf dem Gewissen liegt und dann sage ich ihnen ein Wort des Losbruchs. Ja, das will ich. Wenn das einmal passiert ist, spricht sich das rum, dass gar nicht genügt, bloß zu sagen, Sprechstunden dienstags 14 bis 15 Uhr, sondern dann müssen sie Zeit haben. Unheimlich viel Zeit für Menschen, die Lasten mit sich schleppen, von denen wir keine Vorstellungen haben. Also Seelsorge wäre heute dran, und zwar im Zentrum. Nicht, dass man bloß sagt, ich verstehe Sie, sondern wollen Sie Ihre Schuld vor Gott bekennen. Aber jetzt wollte ich Ihnen ja einiges erzählen von dem, was ich gefunden habe, so was mir Eindruck gemacht hat. Da ist etwa von Saul Bellow, dem großen amerikanischen Nobelpreisträger, ein Buch erschienen, The Deans, Dezember, schlecht übersetzt auf Deutsch, aber man kann es auch kaum übersetzen, der Dezember des Dekans. Es handelt sich um einen Universitätsvorsteher einer Fakultät, den man in Amerika einen Dean, auch bei uns in Deutschland einen Dekan nennt. Und dieser Saul Bellow schreibt, wie dieser Held der Geschichte, der amerikanische Literaturwissenschaftler, Sie auch mal interessiert, wie sieht's denn in der Drogenszene von Chicago aus? Furchtbar. Wie da begabte und einfache Menschen herunterkommen, sich kaputt machen. Gibt's denn keine Hilfe? Ja, die Ärzte versuchen's mit Methadon. Aber es gibt eine Einrichtung. Es hat ein ehemaliger Drogensüchtiger aufgebaut, der in der Drogensucht einen Unfall hatte, Querschnitt gelähmt ist, der hat da irgendwo in den Hafenvierteln da hinten eine private Entziehungseinrichtung aufgebaut. Und dann geht dieser Wissenschaftler hin, schließlich in die abgelegenen Viertel. Auch das meine ich, sei wie so eine verweltlichte Szene. Er erniedrigte sich selbst, wie Jesus in unsere Welt kommt. Es wird verfremdet, verstehen Sie? Er war zum Unternehmen Kontakt geschickt worden. Er fuhr an einem Wintertag mit Schneeschauern in die Südstadt. Er beobachtete, wie sich der Ruß mit dem nieselnden Schnee vermischte. Er war 30 Jahre nicht mehr in der Gegend gewesen. Schon damals war die Stadt heruntergekommen, jetzt war sie verrottet. Nur ein paar Backsteinbungalows waren geblieben, hier und dort eine Fabrik. Die Schnellstraße hatte den ganzen Bezirk durchschnitten. Das einzig noch vorhandene Wahrzeichen war die stillgelegte Inglewood-Station, Bahnhof, riesige Sandsteinblöcke, vereinsamt wie eine Leichenhalle, keine Reisenden mehr, keine Züge. Ein schmutziger Schneebrokat über den leeren Parzellen und ein paar schwarze Männer, die sich an ölgenährten Feuern wärmten. Und mitten in dieser Gegend findet er nun dieses Unternehmen Kontakt, findet auch diesen gelähmten, schweren Mann, der das Unternehmen leitet. Sie haben also dieses Zentrum gegründet. Ja, ich habe es in diesem alten Speicher gebaut. Schlafsäle, Küche, Werkstätten unten, um die Leute ein Handwerk zu lehren. Wir bringen alte Leute aus der Umgebung her, die Alten, sie verhungern sonst an den Lebensmittelmärkten, die sie von der Stadt bekommen. Sie plündern hinter den Supermärkten der Mülleimer. Die Marktwächter sagen, sie wollen nicht, dass sich die Alten an verdorbenem Fisch vergiften. Aber wir können die alten Leute hier gebrauchen. Sie geben Stunden im Polstern, Elektroarbeiten, Tischlern, Schneidern. Sie bringen den jungen Strolchen Respekt bei. Aber wir haben nicht nur Strolche. Wir nehmen alle Sorten, weiß, schwarz, Indianer, mit welcher Farbe sie auch kommen, aus den reichsten Vororten aus Lake Forest. Würden Sie Ihr Center als Erfolg bezeichnen? Winthrop, dieser Helfer, starrte ihn einen Augenblick an. Dann sagte er, nein, Sir, so bezeichne ich's nicht. Ein Erfolg? Nein. Die kommen und gehen. Bei wenigen schlägt's an. Ich könnte Ihnen eine Reihe davon nennen. Aber noch viel mehr von denen, die sich nicht helfen lassen. Bis jetzt hatte er unbeweglich auf seinem Stuhl gesessen, aber jetzt wandte er sich um und begann, sich auf den Boden zu lassen. Der schwere Mann, querschnittgelähmt, legte sich auf die Knie, die großen Arme wie ein Gekreuzigter ausgestreckt. Merken Sie? Die Finger nach oben gebogen. Vielleicht sehen Sie es mal bei diesem wunderbaren Kruzifixus. Sehen Sie so, Boden. Finger nach oben gebogen. Und dann sagte er, sehen Sie, was wir zu tun haben? Die Menschen sind im Pfuhl. Wir strecken unsere Hände zu ihnen aus und versuchen, sie zu packen. Haltet fest, haltet fest. Die ertrinken in der Scheiße, Entschuldigung, so steht's hier, wenn wir sie nicht rausziehen können. Einige von ihnen lassen sich ziehen, die meisten gehen unter. Sie ertrinken und versinken in der Scheiße, sie werden es nie schaffen. Mit einer Anstrengung, die die eine Hälfte seines Gesichtes zucken ließ, arbeitete er sich wieder auf die Beine und ließ sich auf den Stuhl sinken. Der Professor fragte, Sie sagen mir, dass die Leute, die herfinden, Winthrop unterbrach ihn, ich sage Ihnen, Professor, dass die wenigen, die uns finden, und viele Hunderttausende mehr, die es nie tun oder tun wollen, sind gezeichnet, dass sie untergehen. Diese Menschen sind dem Tod geweiht, das haben wir im Blick. Und jetzt merken Sie etwas verfremdet von dem Leiden des Erlösers, der seine Hände ausstreckt, wie es in der Bibel heißt, Tag und Nacht, nach einem Volk, das nichts wissen will. Um sie aus der Verlorenheit zu retten, der Herr Jesus will uns doch nicht schlecht machen. Glaube, was bringt's? Glaube nimmt die elementaren, oft in der Literatur etwas verfremdeten Motive auf. Ist das wirklich eine Verfremdung des Glaubens oder lese ich das eben hinein, weil ich Pfarrer bin? Darf ich Ihnen ein paar Abschnitte lesen? Ich habe sie in einem Büchlein zusammengefasst. Einfach Lesefrüchte der letzten Jahre. Der israelische, aber atheistische Schriftsteller Jehuda Ya'ari sagt in einem Selbstbekenntnis, in einem Gespräch: Sie müssen wissen, mein Freund, unter all den bösen Erscheinungen, deren Fluch unsere Generation getroffen hat, gibt es keine, die mich so sehr aus der Ruhe bringt, wie dass der Glaube fehlt, sagt der fast atheistische Schriftsteller Ya'ari. Schlimmer als Hunger, Inflation, Bosnien, dass der Glaube fehlt. Das heißt, das Fehlen des Glaubens an Dinge, auf denen die Welt beruht. Und der blinde Glaube an nichtiges Zeug, das die Welt ins Verderben stürzt. Es ist die Wirkung der Propaganda und der Schlagworte, die heutzutage das Herz der Menschen erobert. Nicht das Licht der göttlichen Wahrheit. Heutzutage ist die Zahl der Menschen Legion, die dem Satan gehören. Der Satan begnügt sich nicht damit, hier und dort in das Leben der Menschen einzugreifen. Er bemächtigt sich der Seelen. Ich möchte Ihnen bekennen, vor allem lastete auf mir jene Angst vor mir selbst. Sie befiel mich von Zeit zu Zeit und drückte mich abgrundtief nieder. Manchmal überkam mich das schreckliche Gefühl, jener Teufel, der sich von Angesicht zu Angesicht nicht sehen lässt, habe seinen Wohnsitz im Inneren meiner Seele aufgeschlagen. Ja wirklich, ich meinte, in mir selbst hause das Ungeheuer, ich selbst sei der Teufel. Eigentlich war ich selber gar nicht mehr am Leben, ging schon wie durch die Gefilde der Toten und quälte mich in der Unterwelt. Jehuda Ya'ari, vor 10 Jahren geschrieben. Das hat ja nicht bloß Bonhoeffer bewegt. Wer bin ich? Sie sagen, ich trete aus meiner Zelle, heiter und gelassen wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Bin ich das? Bin ich unruhig, gejagt wie ein Vogel, heimatlos? Beginnt doch schon, wenn der Haussegen schief hängt, wenn wir explodiert sind. Wer bin denn ich? Bin ich denn das, wie ich eigentlich sein will, liebevoll, geduldig, oder hat der Teufel mich schon am Schlawittchen? Bin ich verloren oder nicht verloren? Darf ein älteres Buch aufschlagen. Das letzte große Werk von Franz Werfel, dem österreichischen Schriftsteller, der dann im Exil in Amerika gestorben ist in jungen Jahren, hat in seinem letzten Buch Der veruntreute Himmel, hat eigentlich gar nicht diesen Titel gewählt, aber aufgrund der letzten Passagen in seinem Buch wurde dann dieser Titel drüber gesetzt, von Dutty Fischer, der Eigentümerin des Samuel Fischer Verlags. Da sagt dieser Held des Romans: Ich verabscheue unsagbar den Geisteszustand unserer modernen Welt.
Es ist ein religiöser Nihilismus. Einst war er die Erbschaft von Eliten, vor 200 Jahren bei der Aufklärung. Jetzt ist er das Gemeingut der Massen geworden. Der Nihilismus. Dass man von Hogeze zu Hogeze fährt, von Volksfest zu Volksfest. Und wenn man einen Tag der deutschen Einheit macht, weiß die Regierung nichts anderes, als dass sie irgendwo eine amerikanische Band mit Stars einfliegt, die mit Einheit überhaupt nichts zu tun hat. Bloß um die Massen zu unterhalten und das getrunken wird, ganz Stuttgart Hunderttausende betrunken. Tag der deutschen Einheit. Nihilismus. Bis dahin, dass die Stadtbibliothek sagt, wir sind froh, Chefbuch, dass Sie kommen, es werden kaum mehr Bücher ausgeliehen. Wo kommen wir hin, einem Volk, das nicht mehr liest, das keine Zeit zum Lesen hat? Gell? Ich habe schon sehr früh erkannt, lese weiter, dass der Aufstand gegen die Metaphysik, Sie können sagen, gegen das Göttliche, gegen das Jenseitige, gegen das Religiöse, die Ursache unseres ganzen Elends ist. Logischerweise ist dieser Aufstand zuerst in den protestantischen Völkern ausgebrochen. Sie können heute noch merken, katholische Völker, Polen, sind lang nicht so verweltlicht wie evangelische Völker, Skandinavien oder so. An die Stelle der göttlichen Dreieinigkeit ist die Dreieinigkeit von Geld, Arbeit und Zeit getreten. Und den tollsten Triumph dieses Aufruhrs erleben wir jetzt in unserer eigenen Heimat. Dabei ist dieser Aufruhr noch nicht einmal das Verabscheuenswürdigste. Das Schlimmste ist die kosmische Verdummung des Menschen. Ich sage noch einmal, diese kosmische weltweite Verdummung des Menschen, dass man uns abspeist. Entschuldigung, man muss doch eigentlich unseren Journalisten sagen, das hat es immer schon mal gegeben, dass ein Mensch entgleist in furchtbaren Geschichten, Vergewaltigung oder sowas, aber dass das kommt, wenn es passiert ist und wenn Kriminalpolizei erforscht und wenn Anklage erhoben wird und wenn der Prozess ist und wenn er verurteilt wird, fünfmal die gleiche Geschichte. Sind wir denn der Abfallkübel der Nation, dass jeder Dreck in mich hineingestopft werden muss? Die kosmische Verdummung des Menschen, das ist der eigentliche Fehlbetrag des Menschen. Zwar gibt es noch Medizinen, die wirken wie Aspirin, dass sie das Fieber heruntersetzen. Solch ein Aspirin ist etwa der Sozialismus, dass man immer wieder neue Ideale hat und meint, wir sind doch besser. Aber es handelt sich um eine Seelenpest. Der große Fehlbetrag unserer Zeit ist der veruntreute Himmel. Eine gottlose Welt ist wie ein Bild ohne Perspektive. Es wird alles flach. Alles wird sinnlos. Daran kann auch eine Kirche nichts ändern, die sich nur als Institution erhält. Ich möchte sagen, deren Hauptproblem ist, ob man ein paar Pfarrstellen streichen kann, dass man finanziell durchkommt. Das Hauptproblem ist, ob eine Kirche noch was zu sagen hat. Mit 10 Pfarrer oder mit 2000. Die Kirche müsste von einem neuen, mystischen Feuer entbrennen, wenn sie dieser Welt helfen wollte. Sagt ein Schriftsteller. Das war schon einige Jahrzehnte her. Dass dann in der Kirche diskutiert wurde, muss man denn pro Christ machen, muss man neu anfangen, den Leuten so auf die Pelle rücken. Die Welt schreit danach, dass in die verflachte Welt hinein endlich ein neuer Aspekt kommt, eine neue Dimension. Vielleicht wollen es nicht alle. Zwar werden die Hände ausgestreckt. Ob sie ergriffen werden, sind eine andere Sache. Ich darf gerade bei Franz Werfel weitermachen. Ein kurzes Wort von ihm. Wir sind alle Büßer für eine ungeahnte Schuld. Die Erde ist wie eine Strafkolonie im Kosmos. Unser Leben ist ein überaus extremer Zustand. Sehen Sie, es geht gar nicht bloß um private Sünde. Der Werfel hat begriffen, unsere Welt ist unter der Sünde. Wir denken, wenn wir nach Israel Millionenbeträge überweisen, Wiedergutmachung, damit sei Schuld an 6 Millionen Juden erledigt. Das lässt sich dort durch Geld nicht gut machen. Und alles, was an Bosheit geschehen ist, vor 14 Tagen sind wir aus Russland zurückgekommen, durch 1000 Jahre Brutalität, durch Zaren, und dann wurden sie abgelöst durch Lenin und Stalin und Khrushchev. Unglaubliches Meer von Blut und Tränen. Und dann stehen sie auf dem Schlachtfeld von Stalingrad. Ein Umbettungsfriedhof der deutschen Volksgräberfürsorge, 4 Arbeiter. Da war ein, während der Schlacht, als der Kessel sich zusammenzog, ein Lazarett, ein kleines Birkenkreuz, 2 zerschossene Stahlhelme. Hier sind 12.000 deutsche Soldaten beerdigt. Meine Frau sagt plötzlich, da ist ein Knochen, ein Armknochen. Ach, sagt jemand, das ist sicher von einem Tier. Nein, sagt der Beauftragte der Kriegsgräberfürsorge, wenn Sie genau hinsehen, stehen Sie überall auf Knochen, dort ist eine Rippe. Wir haben, wenn wir Glück hatten, damals im Winter 42 auf 43, die Gefallenen 20 bis 30 Zentimeter tief in den Boden hineingebracht, das ist längst weggespült. Und wir hätten gar nicht alle Soldaten damals bestatten können. Die Russen haben 68.900 deutsche Gefallene, die steif gefroren waren, auf das Eis der Wolga gelegt. Und mit dem Frühjahr sind die dann weggeschwemmt worden. Aber die Russen haben 1.020.000 hier in Stalingrad verloren, die Deutschen bloß 800.000. Junge Leute, die unserer Gesellschaft gefehlt haben, Väter, Großväter, die heute fehlen. Schuld durch einen vom Zaun gebrochenen Krieg. Wie wollen wir das gut machen? Verstehen Sie, der Werfel hat gespürt, wir sind unter einer Schuld, die einem den Atem nimmt. Und dann lesen Sie plötzlich Jesaja 53, da geht es nicht mehr bloß um private Beichte. Gott warf unserer aller Sünde auf ihn, die ganze Schuld der Welt, all Sünd hast du getragen. Es gibt eine Stelle, wo ich aufatmen kann und sagen, ich muss nicht mehr zerbrechen unter dem, was als Last von Generationen über uns ist. Die Bibel, der christliche Glaube, wenn wir überhaupt ernst nehmen, ist an einem ganz zentralen Thema, nämlich der menschlichen Schuld. Lest noch einmal 2 Dinge, zitiere sie. Ich liebe John Steinbeck, den amerikanischen Romancier, seine fröhlichen Romane von der amerikanischen Westküste. Und er lässt plötzlich seinen Doktor, den Doc, sagen, ich komme jetzt ans Ende des Lebens und man fragt sich, was habe ich eigentlich geleistet? Habe ich genug geliebt? Habe ich genug gearbeitet? Habe ich genug vergeben? Habe ich genug getröstet? Was ist eigentlich in meinem Leben wert, ins große Hauptbuch eingetragen zu werden? John Steinbeck ist ein vollständig unreligiöser Mensch, aber jetzt kommt plötzlich der Begriff vom Buch. Denn der Bibel steht für Buch des Lebens. Was ist wert, eingetragen werden ins große Hauptbuch des Lebens? Liebe Freunde, das ist doch unsere Frage. Was habe ich in meinem Leben überhaupt geschafft? Bin ich nicht viel mehr im Weg gestanden? Ich sah es für wichtig an, in der Kirche zu protestieren gegen manche Fehlentwicklung. Habe ich nicht erst dadurch Leute vor den Kopf gestoßen, verwirrt? Ich habe gemeint, ich müsste mich einsetzen in meinen Gemeinden. Bin ich an meinen Kindern schuldig geworden? Das sind zentrale Fragen. Also ich finde es immer lächerlich, wenn man am Grab sagen soll, was wir alles geleistet haben. Mir geht es bei jeder Beerdigung so, dass ich denke, du hättest nur den Brief schreiben sollen, diese dumme Geschichte in Ordnung bringen sollen. Am Grab sind eigentlich lauter Leute, die ein schlechtes Gewissen haben. Und selbst wenn Angehörige ihre Tante, ihre Mutter, den Vater in Treue durch Jahre gepflegt haben, dann wacht ihnen in der Stunde der Beerdigung auf, dass damals an dem Abend ihnen die Nerven durchgegangen sind, sie die Mutter angeschrien haben, kannst du nicht mal auch früher ins Bett gehen, kannst du nicht den Mund halten. Schuld ist da. Schuld ist die Realität unseres Lebens. Davon, wir sollten bei der Beerdigung nichts mehr anderes sagen, als was mir da in Stalingrad das noch aus den Lippen gekommen ist, so du, Herr, willst Sünden zurechnen, Herr, wer will bestehen, aber bei dir ist die Gnade, dass man dich fürchtet. Und viel Vergebung bei dir. Und da haben ein paar gesagt, vielen Dank, dass sie nichts anderes gesagt haben. Jedes andere Wort wäre falsch gewesen. Erich Maria Remarque, der bekannt wurde durch das sein Erstlingswerk Im Westen nichts Neues nach dem Ersten Weltkrieg, hat in seinem letzten Buch geschrieben, das posthum herauskam. Am meisten erschüttert mich, dass ich so viel Schwindelgeschäfte mit Gott gemacht habe. Wenn es mir gut ging, dachte ich nicht an Gott. Und wenn es mir schlecht ging, habe ich ihn angerufen und ihm alles nur Mögliche versprochen, aber sobald es mir wieder besser ging, wieder vergessen gehabt. Kennen wir doch, nicht? Kennen wir so gut. Kennt jeder Mensch. Wenn ich bei Gemeindebesuchen vom Alltäglichen wegkommen wollte, dann habe ich meist gefragt, zwar gar nicht plus Trick 13, haben Sie in Ihrem Leben nie Gott erlebt? Herr Pfarrer, natürlich. Damals in Jugoslawien, dem Hungerlager oder Stuttgart bei den Angriffen im Luftschutzkeller. Meist in Notsituationen, also auf der Intensivstation. Ich habe erlebt, wie Gott geholfen hat. Es gibt keinen Menschen, der nicht 2 bis 3 Mal in seinem Leben erlebt hat, dass Gott ihn aus ganz großer Not herausgeholt hat. Und danach? Der Remarque sagt, ich habe Schwindelgeschäfte mit Gott gemacht. Das kann doch nicht der wahre Gott sein, mit dem man Schwindelgeschäfte macht. Sondern der wahre Gott ist entweder einer, der mir auf die Finger haut, so wie es der Begley sagt, er wäre ein Monster, wenn er das alles erlaubt, oder ein Gott, der die Hände ausstreckt, ob sie sich helfen lassen wollen, Vergebung haben wollen. Jetzt habe ich meine Zeit schon rettungslos überzogen, trotzdem darf ich sagen, Glaube, was bringt es? Ich glaube, dass der Glaube ganz zentrale Fragen antwortet, die in unserem Menschsein da sind. Und wir sollten wie dieser Winthrop sagen, ich strecke die Hände aus im Namen Jesu, lasst euch doch helfen. Wir wollen sie doch herausziehen aus dem Dreck. Im nächsten Jahr sind es 200 Jahre her, dass Ludwig Hofacker geboren ist, der große Erweckungsprediger unseres Landes. Er ist nur 30 Jahre alt geworden, hat eigentlich nur 2 Jahre als kranker Vikar in Stuttgart wirken können und dann war sein ganzes Leben bloß noch ein Fragment, ein Torso, ein Wrack, eine Ruine, bis er endlich kläglich gestorben ist im kleinen Rielingshausen. Ich darf in Vorbereitung für diesen Geburtstag eine Dia-Serie zusammenstellen und ein Büchlein. Und da ist mir aufgegangen, wie oft dieser Hofacker vom hohen Priester Jesus spricht. Und ich habe zuerst gedacht, das ist doch unverständlich. Der Hofacker war dafür, dass man verständlich redet. Und dann Predigten zieht sich's durch. Du suchst doch einen, der dich versteht, der dich erkennt, der für dich eintritt, der etwas zu melden hat. Das war der hohe Priester in Israel. Der durfte einmal im Jahr vor Gott treten und das sündige Israel vor Gott bringen. Und so ist Jesus ein hoher Priester geworden, der jeden von euch versteht, der vor dem Vater ist und für uns eintritt. Und plötzlich ist mir klar geworden, warum die Predigt dieses Mannes so wichtig ist. Gehen Sie mal in katholische Wallfahrtskirchen, wie oft da Erinnerungen sind und Heilige Maria, bitt für uns. Die Menschen sehnen sich, und wenn es bloß ein Väterle ist, nach einem Menschen, der was zu sagen hat, der auf dem Landratsamt für mich ein Wort einlegt oder bei Gericht, ihr habt einen Rechtsanwalt, der gut ist. Wir sehnen uns nach Menschen, auf die wir uns verlassen können, an die wir uns hängen können. die auch in schwierigen Fällen zu uns stehen, ist die elementare Frage unseres Menschseins. Ich glaube, was bringt's? Von Jesus bekennen wir, der mich liebet, der mich kennt und bei meinem Namen nennt, die Hände ausstreckt. Du, ich möchte für dich eintreten, auch vor dem Vater. Ich möchte dein Freund sein. Wir sollten es viel genauer für uns selber wissen und auch weiter sagen können, dass der Glaube etwas bringt. Danke Ihnen, dass Sie zugehört haben.